Philipper 4, Vers 10 bis 20. Wir sind jetzt dann fertig mit dem Philipperbrief und wir wollen uns überlegen, was wir weitermachen. Ich würde mal gern wieder was Alttestamentliches mit Ihnen durchnehmen. Wir hatten ja, es ist immer so, wenn man längere Zeit da war. Heute bei den Konfirmanden konnte ich sagen, ich habe deine Eltern schon getraut. Das ist ja unheimlich. Das meint man, wie alt man wird. Aber da hat man viel schon wieder durchgenommen. Ich meine immer wieder, wissen Sie, ich würde mal gern einzelne biblische Lebensbilder rausgreifen. Von solchen Gestalten, die nicht so bekannt sind, aus den Königsbüchern einige. Da hat man immer so ein paar, die nicht so häufig vorkommen. Ich glaube, das haben wir hier überhaupt noch nie gehabt in den zurückliegenden 15 oder 18 Jahren. Und manche sind auch dazwischen gekommen. Aber das wäre mal wieder schön. Die Königsbücher sind mir immer so wichtig und auch so bedeutsam, wie man Leben anschaulich sieht an Personen. Jetzt Philipper 4, Vers 10, ja bis 23. Ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn. Bei manchen steht da höchlich, aber das ist dann schon sehr altersmäßig.
Das ist auch wie eine große Freude, ein Geschenk vom
Herrn. Ja, Sie haben ein besseres Deutsch. Das ist ein
Brunz.
Gute Nachricht. Das ist dann freier, ja, ja. Also, dass man nicht zu arg altlutherisch ist, sondern dass man es in einem guten Deutsch hat. Ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat's nicht zugelassen. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht, ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut, beides, satt sein und hungern, beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Wenn das mal wegfällt, dann ist es, weil ein paar Handschriften das nicht haben. Das sind dann die kleinen Differenzen der Bibel, nur es wird Ihnen nichts vorenthalten, das merken Sie. Aber das ist kein Widerspruch in der Bibel. Doch ihr habt wohl daran getan, dass ihr euch meiner Bedrängnis angenommen habt. Denn ihr Philipper wisst, dass am Anfang meiner Predigt des Evangeliums, als ich auszog aus Mazedonien, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr etwas gesandt für meinen Bedarf. Einmal und danach noch einmal. Nicht, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht, damit sie euch reichlich angerechnet wird. Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe in Fülle, nachdem ich durch Epaphroditus empfangen habe, was von euch gekommen ist, ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott gefällig. Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Gott aber, unserem Vater, sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Grüßt alle Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus dem Haus des Kaisers. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Um das noch einmal vorwegzunehmen vom Vers 21, damit wir das am Ende nicht noch einmal bringen müssen, wenn er von den Brüdern spricht, waren nie bloß Männer gemeint, sondern da waren natürlich genauso die mitarbeitenden Schwestern eingeschlossen, weil das Wort Brüder kein Wort des Geschlechts ist, sondern der Herzlichkeit und der innigen Verbindung durch das Gemeinsame in Christus Jesus. Aber jetzt fangen wir einmal vorne an. Es geht um die Frage, wie mit Geld umgegangen wird. Wir haben dieses Thema vom Geld eigentlich jetzt nie erwähnt. Neulich war ein Amerikaner da und sagt, wie macht ihr das? Predigt ihr auch in eurer Gemeinde, wie man es mit dem Opfer halten soll? Ich sage dem, der hat den komisch mich angesehen, für Amerikaner ist das ungewöhnlich, dass sie sagten, ihr müsst doch den Leuten genau sagen, wie man den Zehnten gibt. Und ich sagte, ich glaube, Menschen werden von Gott gelehrt, was sie tun müssen. Ich bin sogar oft richtig belastet Und ich will das einmal loswerden, wenn ich erlebe, wie Sie alle einem Gaben anvertrauen. Da bin ich deshalb belastet, nicht weil wir nicht Sorge tragen könnten, das nach bestem Wissen und Gewissen einzusetzen, sondern weil ich oft weiß, wie ein solches Opfer gegeben wird. Wenn ich weiß, wie Studenten mit 250 Mark oder 300 Mark im Monat durchkämpfen und dann geben sie einem 200, dann sage ich, ich will es nicht annehmen. Wenn ich erlebe, was hier vorgekommen ist in der Gemeinde, dass Konfirmanden das gesamte Konfirmandengeld abgeliefert haben, ich habe es nie gepredigt. Ich habe bestimmt sowas, ich bin dagegen, weil ich fast sogar meine, das reut die später. Der Teufel ist so ein Halunke, dass er denen nachher sagt, guck mal, du warst auch schön blöd. Und es gibt so erschütternde, bewegende Geschichten, wie wir unser erstes Missionsmatinee gehalten haben. Ich habe nie eigentlich drüber gesprochen. Da war der Bruno Herm dabei und da war der Dr. Davies von der Mission, da war der Saal hier halb voll. Es war noch nicht so arg Interesse für Mission da. Und der Bruno Herm spricht mich Wochen später und sagt, das ist mir überhaupt noch nie passiert. Da ist nachher einer gekommen und hat gesagt, 35.000 Mark wollte er geben, er hat alles, was er hat, wollte geben. Ich sage, ich habe das nie gepredigt, dass man alles hergeben soll für den Herrn. Sie haben meine Predigt gehört. Aber ich glaube, dass Gott Menschen weist. Ich könnte das auch nie einem Menschen raten. Denn beim reichen Jüngling war es bestimmt nicht eine Verpflichtung. Ich habe ja auch gewisse Sicherungen, die man heute auch haben muss. Wir wollen ja nicht der Sozialhilfe zur Last fallen, wenn einmal schwierige Abschnitte in unserem Leben auch finanziell zu bewältigen sind. Und es ist doch einfach interessant, wie der Heilige Geist Menschen in Geldsachen lehrt. Und heute Abend kann ich sicher das von mir weisen und sagen, heute Abend gibt es kein Opfer, dann reden wir mal drüber. Wie Paulus vom Geld redet, mir fällt zuerst auf, wie er Geistliches und Wirtschaftliches verbindet. Er spricht offen darüber, nicht so, dass er sagt, darüber redet man überhaupt nie. Und er spricht dann offen darüber. Und doch redet er wieder darüber, welche Frucht des Glaubens darin sichtbar wird. Wir erleben häufig unter Christen, wie frömmelnd über Geld gesprochen wird. Ganz arg schlimm sind diese ekligen Opferaufrufe. Also weiß ich, Ihnen aufgefallen, dass man nie diese Witzchen machen Sie ein leises Opfer und so, dass nur das raschelt. Und ich finde das immer ärgerlich. Da werfe ich meistens nichts mehr rein, weil es mich ärgert. Gut, wenn es ein Witz ist, mag es ganz nett sein, aber das hat Gott nicht nötig. Ich habe auch schon als junger Mensch mich entschlossen, an den offenen Opfertellern vorbeizugehen. Das ist so eine blöde Sache, wenn Sie der Erste sind, der was drauflegt. Also, ich habe es auch bei der Allianzgebetswoche schon öfter angemahnt. Ich finde das nicht gut, wenn man das so hat, dass es jeder sehen muss. Weil das auch, ja wirklich, dann, man muss doch auch mit Freimut vorbeigehen können, sagen, ich habe heute nichts dabei, warum nicht? Ich kenne doch sonst mal einen Sachton und das ist ja einfach schön. Also dieses frömmelnde Verknüpfen und dass da irgendwie ein Druck ausgeübt wird oder gar noch den Menschen etwas versprochen wird, ich finde das abscheulich, abscheulich, dass viele von Ihnen auch noch drauf reinfallen, wenn Sie sagen, mit 30 Mark können Sie einen Menschen retten. Ist doch ein Lettengeschwätz und verlogen. Da können Sie mit 30 Marken Menschen retten. Sie können sagen, durchschnittliche Behandlung für einen Kranken kostet im Monat so viel, aber ob Sie einen Menschen retten können, das wissen Sie doch gar nicht. Da werden Menschen was vorgegaukelt, aber jeder will ja reingelegt und geleimt sein. Und das gefällt ihm. Und wenn Sie uns monatlich so viel überweisen, dann garantieren wir Ihnen, Sie können gar nichts garantieren. Und wenn Sie zu mir sagen, können Sie garantieren, dass das Geld wirklich ankommt, sage ich, ich kann überhaupt nichts garantieren. Da kann man ja irgendwas damit machen und da wird nachher was gestohlen oder was. Ich weiß doch auch nicht, das gibt es ja bei uns auch. Ich kann nur sagen, nach bestem Wissen und Gewissen kann ich es einsetzen, verwalten, überprüfen. Aber es ist eine Sache, die man tut. Unsere Verwaltung unseres Geldes fällt unter die Haushalterschaft. Ich tue es vor Gott, verwalte ich mein Geld und will es prüfen, wie ich es tue. Interessant ist ja immer wieder, dass Paulus nicht von Spenden abhängig sein wollte. Er hat sich sein Geld selber verdient. Wir haben das oft Zeugen Jehovas vorgehalten, die gesagt haben, man soll nicht also auf Kosten der Gemeinde leben, wie wir es tun, durch die Kirchensteuer und durch die Gehälter, die wir haben. Das wissen Sie, dass das Paulus ausdrücklich ja nicht bestritten hat, sondern er hat ausdrücklich gesagt, es dürfe sein, dass Reichsgottesarbeiter auch von den Gaben leben. Ich bin froh, dass es bei uns in einer guten Weise ist. Es gibt manchmal wirklich ungute Verdächtigungen. Selbst der gesegnete Evangelist Elias Schrenk ist hier in Württemberg, im württembergischen Gemeindeblatt, damals 1910 oder was, übel angegriffen worden. Er würde selbst vom Opfer nehmen. Aber das war direkt durch ein Kuratorium verwaltet. Natürlich muss ein freier Evangelist, der nirgendwo angestellt ist, muss auch von der Kollekte irgendwo leben. Das muss ihn ja mittragen. Ich bin immer wieder froh, dass ich nicht für mein Einkommen betteln muss. Das ist eine blöde Sache bei einer Freikirche, die dann eben sagt, von den Gemeindebeträgen muss natürlich auch der Gehalt finanziert werden. Biblisch ist das nicht bestritten. Paulus hat den großen Stolz gehabt, selber sein Geld zu verdienen. Wir wollen das bei Hilfe Brüder etwa in der dritten Welt wieder stärker verankern, dass die Pastoren einen Beruf erlernen und dann ihr Geld auch wirklich selber verdienen können, um die Gemeinden nicht so zu belasten. Es ist ja bei uns eine schwierige Situation, dass so viele sich als Kirchenmitglieder ansehen und auch erwarten, dass sie betreut sind, obwohl sie eigentlich kaum sonst ins Blickfeld treten. Und das ist dann schon eine große Aufgabe, die man eben nicht mehr nebenher machen kann. Aber das einmal zum Anfang. Paulus sieht das mit seinen Einkünften so, er selber will von niemand abhängig sein. Das war sein Stolz. Er verdient sich sein Geld in seinem erlernten Beruf als Zeltmacher oder Sattler, würden wir heute sagen. Lederarbeiten hat er gefertigt, war ja so auch bei Aquila und Priscilla in der Werkstatt tätig. Und trotzdem ist jetzt wieder interessant, dass er dann nicht so stolz war, dass er keine Geschenke annahm. Von der Gemeinde von Philippi hat er immer Geld angenommen, obwohl er es gar nicht nötig hat. Und das gefällt mir jetzt so. Er hat also nicht jetzt sich ein Ideal gemacht und hat gesagt, guck mal, ich bin ein Vorbild. Ich brauche überhaupt nichts und ihr könnt mal alle den Buckel runterrutschen und ich bin allein groß und so weiter. Sondern er nimmt auch Gaben an. Und es geht dann wirklich heute Abend nicht bloß ums Geld, sondern es geht auch um unser Verhältnis miteinander. Wie haben wir Gemeinschaft miteinander? Es ist was Schönes, wenn wir von anderen abhängig werden und sagen, ich brauche dich. Und ich bin so froh, wenn du da bist. Es liegt uns so leicht auf den Lippen zu sagen, ich brauche überhaupt niemand und ich kümmere mich um niemand. Nein, der Paulus sagt, ich nehme es an, obwohl ich es gar nicht bräuchte. Weil es ihm nicht um den Ruhm geht, unabhängig zu sein, sondern er will Liebe haben. Und jetzt sagt er etwas ganz Schönes, das ja in der ganzen Art, wie Geld hier eingesetzt wird fürs Reich Gottes, eine Frucht des Glaubens sichtbar wird. Also, wir sollten uns überlegen, wie könnten wir auch durch das Geld immer wieder unseren Glauben sprechen lassen. Und darum geht es wirklich jetzt nicht um eine Kollekte oder irgendetwas, sondern es geht darum, wie können wir die Dinge, die wir haben, einsetzen, dass damit Liebe an Menschen sichtbar wird. Es ist ja wirklich so, dass ich bewegt bin, wie nicht nur beim Opfer, sondern bei vielen anderen Anlässen, dass sichtbar wird, wie Menschen frei sind vom Geiz, füreinander sorgen, einander helfen, einander beistehen. Er fängt an im Vers 10 und sagt, ich bin hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Also wir sagen doch immer so, es wäre nicht nötig gewesen. Blödes Geschwätz. Natürlich wäre es nicht nötig gewesen. Wäre überhaupt nichts nötig gewesen. Wenn dann ein Gast kommt und man macht schön, dann sagt er, es wäre nicht nötig gewesen. Na sicher, wäre es nicht nötig gewesen. Aber jetzt hat man es ja mal schön gemacht. So sich daran freuen. Also sehen Sie, der Paulus war nicht so ungeschickt, sondern sagt, ich bin hoch erfreut. Ich bin hoch erfreut und er nimmt Liebe an. Das ist doch was Schönes, wenn jemand an Sie denkt am Geburtstag. Wenn jemand was festlich macht und Sie daran teilnehmen lässt. In dem Herrn. Für ihn ist das nicht die Frage, ob er es braucht oder nicht, sondern ob das irgendwie auch ein Zeichen wird für das, was Jesus auch unter ihnen tut. Dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Diese Liebe, die ihm entgegentritt, die freut ihn. Nun, er braucht es nicht. Und doch sagt er, aber schön, dass es tut. Ich habe am Anfang meiner Vikarszeit so oft von Leuten gehört, dass meine Vorgänger bloß gekommen wären, um einen Schnaps hinter die Binde zu gießen, sodass ich es mir zum eisernen Gesetz gemacht habe, überhaupt nichts zu trinken und nichts anzunehmen bei Leuten, die nicht aus dem engen Kreis stammen, weil ich dachte, das wird so schnell wie das Dorfschulmeisterlein und so weiter, dass sich da den Bauch vollschlägt und der deshalb nur seine Hausbesuche macht und so weiter. Da mag sicher der Grund geben, dass man weise handeln muss. Da kommt man schnell ins Gerede. Aber unter Menschen, die die Liebe Jesu haben, sollten wir gerade sagen, es ist schön, wenn Liebe einem entgegentritt und entgegengebracht wird. Und so nimmt Paulus das von den Philippern an, obwohl es ihm gegen das Prinzip geht. Es ist interessant, wenn ich unterwegs bin in der dritten Welt, muss man ja ganz arg aufpassen bei diesen Gemeinden, die oft in großer Armut sind. Und je ärmer sie sind, dass man nie den Eindruck erweckt, man sei der Onkel aus Amerika, der den armen Leuten hilft, sondern dass man ganz deutlich hier zum Ausdruck bringt, wir brauchen euch, eure Fürbitte, euer geistliches Leben. Ich komme zu euch, weil wir eine Brücke machen wollen. Und bitte bete, dass das Feuer der Erweckung, das bei euch brennt, und die Leidenschaft, Jesus nachzufolgen, in unserem dunklen Kontinent Europa wieder zum Feuer kommt. Und wenn wir euch helfen, dann tun wir das als Ausdruck der Liebe und der Verbundenheit. Und da sind die so sensibel. Der Sippi Samuel war hier oben im diakonischen Werk und sagte, ich will kein Geld von Brot für die Welt, ich will nur noch Geld, wo ich weiß, die beten dafür. Obwohl die wahnsinnig in Not leiden in Indien mit ihren Diensten. Da müssen Sie wissen, da kommen Sie ganz schnell, wir haben es miterlebt im Büro, dass er mit einer anderen großen Mission telefoniert hat und sagt doch, mit denen telefoniere ich nicht mehr. Wer mich so behandelt, wir kommen nicht um Geld zu betteln nach Europa. Ich finde das auch toll, wenn wir wissen, es ist nicht so. Sondern es geht um eine geistliche Gemeinschaft, wenn wir das tun. Wir wollen doch sehen, wenn wir merken, da ist einer, der braucht es. Wir werden ja gerade gar nicht viel Gelegenheit haben, auch in unserer Nähe wirkliche Leute zu finden, die bedürftig sind. Das ist nämlich gar nicht leicht. Wo ich dann wirklich sage, wo kann ich helfen? Also Paulus hat das als ein Zeichen der Hilfe und der Liebe genommen. Wir haben das ja selber erfahren. Jeder von Ihnen könnte eine Geschichte erzählen von den Care-Paketen. Ich habe zu Hause noch die Bücher liegen, die mein Vater im Gefangenenlager bekommen hat, geschenkt durch den YMCA. Dieses Testamentchen hat ihn lang begleitet. Die haben natürlich auch Bibeln verteilt, obwohl die damals nichts in den Sevenen zu essen hatten. Und das war ja, für alle, die dabei waren, wer einmal da durchging durch diese Hungersnot, ein Stück Liebe, die man gespürt hat. Sie können da alle jetzt Geschichten erzählen, die sind so bewegend, gerade wo man Liebe empfangen hat. Ich habe das als Kind erlebt in den schrecklichen Hungerjahren. Heute wird man gar nicht mehr viel Gelegenheiten haben, jemand Liebe zu zeigen und Hilfe zu üben, aber es ist schön, wenn Sie das können. Ich halte es für ein großes Vorrecht, wenn wir wissen, wir können mit unseren Gaben hier einen Dienst tun. Wir wissen genau, wo das geschieht. Ob das die Waisenkinder im Tschad sind oder was, und da wollen wir das. Und wir wollen, dass es eine geistliche Brücke ist, dass wirklich Jesus durch das hindurch wirkt, weil es nicht bloß um einfache Summen geht. Und ich bitte auch immer wieder unsere Mitarbeiter in unserem Missionswerk, dass sie nie eine Behörde werden, sondern dass das sie treibt, dass die Liebe so sichtbar, und unsere Frau Wette, die an dieser Stelle sitzt, die ist oft ganz bewegt, wenn die alten Leute mit ihrer zittrigen Schrift von ihrer Rente schreiben, die so klein geworden ist und wo die Pflegesätze so hoch werden. Aber das ist gerade das Schöne, wenn man weiß, wie man verbunden ist in Jesus. Und nun sagte er, das Entscheidende sei ja gar nicht, wie viel man hat. Um das geht es gar nicht. Er sagt, ich kann arm sein und reich sein. Ich kann Hunger haben und Mangel leiden. Nun, Ich würde sagen, reich sein kann ich auch und satt sein kann ich auch. Aber beim Hungern ist es schon schwieriger. Das kann ich nicht, weil mir schwerfällt zu hungern. Aber Paulus sagt wirklich, dazu befähigt mich Christus. Ich kann das auch einmal haben. Schwierige Zeiten, wo Gott uns durch schwierige Abschnitte gehen lässt, das haben sie alle auch durchgemacht. Und ich habe das immer wieder bestätigt bekommen, dass immer die schwierigen Hungerzeiten eigentlich die Segenszeiten ihres Lebens waren und nicht die Überflusszeiten. Inflation und Armut und Hunger und Nachkriegszeit waren geistlich sehr lebendige Zeiten. Und es war wunderbar, wie einen Gott doch so hindurchgeführt hat, dass es ging. Wir predigen das ja nicht den Hungernden und sagen, komm, wir bleiben auf unserem Geld sitzen und ihr müsst wissen, das sind jetzt gerade Segenszeiten für euch und wir verschließen vor ihm unser Herz. Das sagt das Wort deutlich, wir sollen unser Herz öffnen. Aber wir werden wissen, auch in der besten Hilfe, die wir geben, wird noch genügend übrig bleiben an Not und Armut. Unsere jungen Leute haben manchmal die Idee, man könnte die Güter der Welt so verteilen, dass man ausgleicht. Wenn wir etwa merken, dass einer sich bei uns für den Entwicklungsdienst bewirbt, der sagt, ich möchte so einfach leben wie die Afrikaner und mit dem gleichen Geld auskommen, wie die haben, ich würde ihn nicht erlauben, dass man ihn rausschickt. Der wäre sicher in kürzester Zeit am Rand des Todes. Das kann man nicht. Ein Europäer kann das auch nicht entfernt. Das kann auch keine Mutter Teresa. Wir brauchen einfach ein Vielfaches zum Leben. Und wenn wir bloß eine Hautcreme im Gesicht brauchen oder wenn wir bloß irgendwo mal ein Medikament brauchen, wo der nicht braucht, weil die viel genügsamer und entbehrungsreicher leben, das sind alles tolle Ideen, ich will enthaltsamer leben. Wir können uns überlegen, wie wir einfach leben. Aber wir müssen wissen, wir brauchen auch einfach etwas und es gibt in dieser Welt keinen Ausgleich zwischen Reich und Arm. Das hat die Bibel auch nie probiert. Das sind Lehren des Sozialismus und der hat es noch am wenigsten fertig gebracht, den Ausgleich zu schaffen. Ich würde da keinem mehr glauben, der das predigt. Und das hat mir eigentlich genügt, wann war das, gerade wieder in der Endzeit von Dubček in der Tschechoslowakei oder dann auch, wie Dubček abgesetzt war, wenn man da in Prag war und ist in das Moskau-Hotel reingegangen, da kostet ein Mittagessen 80, 90 Mark, das saß aber voll. Und hinten waren die tollen Limousinen gestanden. Das gibt es eben dort auch, reich und arm im Sozialismus. Aber es gibt auch, leider gibt es das, aber wir sollten bloß sehen, wo sind Menschen, die wir Liebe spüren lassen können. Es gilt auch ihren Kindern gegenüber, es gilt auch ihren Verwandten gegenüber. Lieben Sie, solange Sie Liebe geben können. Tun Sie wohl, solange Sie es haben. Wer weiß denn, was mit unserem Geld alles noch wird und wie man es sicher durch die nächste Inflation durchbringt. Wer sagt, wie es geht, der sagt bestimmt Unwahres, denn es weiß keiner. Da gibt es ja so den Vertraulichen, die da immer, manche stecken mir es zu und sagen, da ist ein Tipp drin, 10% in Gold und der Rest so und dann noch ein Teil in der Schweiz auf dem Nummernkonto. Ich glaube es nicht, dass man so sein Geld halten kann. Sondern wer seine Schätze sammelt in Gott und wir wollen Haushalter sein, drüber warten. Aber ich kann beides hungern und Überfluss haben. Ist auch nicht leicht, Überfluss haben. Das ist vielleicht sogar das Schwierige. Jesus hat ja Worte gesagt, nach denen man fast meinen müsste, Reiche könnten überhaupt nicht ins Reich Gottes kommen, denn ein Kamel kann nicht durch ein Nadelöhr durch. Und trotzdem gibt es Reiche, die das fertigbringen, im Überfluss zu leben und nicht ihr Herz dran zu hängen und wohl zu tun. Ich habe immer wieder solche Leute kennengelernt und habe meine große Hochachtung und meinen Respekt. Es gibt viel mehr Arme, die ihr Herz an den Reichtum hängen und von nichts anderes mehr träumen, als von den Millionen vom Dagobert Duck im Mickey Mouse Heft, der mit der Planierraube seine Goldstücke rumschiebt. So träumen die Armen dann. Aber das Überfluss haben ist auch eine Sache, wie wir heute leben können. Und ich freue mich immer wieder, wenn Sie dieses fertigbringen, dass Sie sagen, ich kann damit leben, ich kann das gebrauchen und nicht mit schlechtem Gewissen, sondern ich kann sagen, Gott schenkt mir das und Gott gibt mir das und ich lebe das und ich darf das einsetzen, auch zur Ehre seines Reiches. Wissen Sie, es ist auch blöd, wenn Leute immer bloß komisch sind. Es hat mich auch bewegt, darf ich einen Mercedes fahren? Das ist ja ein Mercedes mit 180.000 Kilometer, den ich fahre. Hat ja schon den zweiten Motor drin, aber sieht natürlich sehr schön aus. Und da haben auch Leute vorher, habe ich gefragt, und haben gesagt, das sieht natürlich schon schlecht aus. Dann habe ich gesagt, also das ist für mich kein Argument, denn er hat natürlich einen Bruchteil von dem gekostet, was ein Volkswagen gekostet hätte. Weil er so alt war und abgeschrieben war und es waren Freunde, die wollten mir schenken, bloß ich wollte es genau zum richtigen Preis zahlen und habe es bezahlt, weil ich mir als Pfarrer nicht schenken lassen will. Und ich möchte das auch mal sagen, vielleicht hören Sie mal irgendeinen, der dann was sagt. Aber das, dass man sagt, darf man keinen Mercedes fahren, das ist doch ein reines Rechenexempel, was ist recht. Und da hat jemand gesagt, ich lasse ihn nicht mehr ohne ABS auf die Autobahn fahren, da was passiert, sitzen Sie etwas sicherer drin. Und das ist sicher richtig, ich fahre oft auch 180, dann ist gut, wenn man noch ein Käfig um sich herum hat. Aber verstehen Sie nicht, dass ich die Angst hätte vor dem, was die Leute sagen, sondern ich muss meine Verantwortung vor Gott treffen. Was mache ich? Und wie lebe ich? Und ist das recht? Und was tue ich damit? Und man kann auch manches mit den Gaben tun. Wenn Sie eine schöne Wohnung haben, dann benutzen Sie es doch. Und laden Menschen ein und machen was Schönes damit. Brauchen Sie es doch zur Ehre Gottes. Wir laufen ja auch nicht im Sackgewand nur rum, sondern wir ziehen uns auch schön an und das ist auch was Schönes. Also wir dürfen auch das benutzen, aber wir wissen auch wieder, wo wir wohltun dürfen. Und das Gute ist, dass die Bibel nirgendwo das zum Gesetz macht, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Dass das Ihnen nochmal klar ist. Ich habe in meinem Andachtsbuch drüber geschrieben. Das ist mal ganz wichtig zu der Stelle beim reichen Jüngling. Der reiche Jüngling war ein Idealist, der hat gesagt, ich will gut sein. Und so, wenn du gut sein willst, dann leb doch das mal. Leb doch deine Prinzipien. Das würde ich jedem jungen Menschen sagen, der da theoretisiert über den Reichtum und Armut der Welt und Ungerechtigkeit. Ich sage, werd doch du mal gerecht. Fang mal an, gerecht zu werden. Ja, wie macht man gerecht? Ich sage, fang mal an mit deinen Eltern. Ja, was muss ich dann tun? Und ich sage, na, mach's doch. Damit er merkt, er kann es doch gar nicht. Er macht Sprüche und die gehen gar nicht in die Praxis rein. So hat Jesus den reichen Jüngling einmal gestellt und gesagt, du willst gut sein? Bitte, gut, Gott ist gut, du doch nicht. Ja doch, ich halte die Gebote. Ja, mach's doch, wenn du solche Ideale hast. Aber Jesus hat nie seinen Jüngern ein solches Ideal auf den Hals gelegt, sondern das waren Träumer außerhalb der Nachfolge Jesu, die diesen Gedanken immer wieder hatten. Auch heute treffe ich viele junge Leute, die von der absoluten Gerechtigkeit der Welt träumen. Das hat Jesus nie gemeint, dass es das gibt. Was ist das gerechte Einkommen? Das weiß man nicht. Und ich kann nur sagen, ich kann leben mit dem, was mir Gott schenkt. Wir wissen nicht, wie lange wir diese Zeiten haben, wo wir so leben können wie heute. Wir wollen das benutzen, wir wollen damit leben, dürfen sie gebrauchen, wir dürfen Haushalter sein, wir müssen auch Vorsorge üben. Das wäre schlimm, wir würden keine Vorsorge machen. Das Beispiel, dass die Urchristengemeinde in Jerusalem alles verkauft hat und den Armen gegeben hat, ist natürlich nicht schlagend, denn Paulus musste schon für die Urgemeinde Opfersammlungen in der antiken Welt machen, weil die verarmt waren. Wenn wir so handeln, dann geht das eben auch schief. Wir wollen da nicht große Sorgensicherungen uns anlegen, aber das, was Paulus hier meint, dass Christus mich befähigt, in jeder Lage mit den Gaben zu leben, die er mir gegeben hat. Vers 13, dieses oft zitierte Wort steht zuerst einmal in Zusammenhang mit unseren Lebensschätzen oder wie soll ich das sagen, mit unseren Lebensverhältnissen. Vielleicht ist auch für Sie das eine große Hilfe, dass Sie sagen, wenn Berufspläne sich nicht erfüllen, wenn Sie vielleicht lange Wartezeiten haben, bis Sie eine Arbeit bekommen, ist für unsere jungen Leute oft nicht leicht. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Dass wir das Wort dann auch noch in anderen Zusammenhängen gebrauchen, ist nur berechtigt. Natürlich vermag ich viel. Ich vermag auch schwere Leiden zu tragen, Unrecht zu ertragen. Aber es ist zuerst wichtig, dass ich auch diese wirtschaftlichen Probleme im Glauben löse. Es muss da ja auch viel gelitten werden und darum soll es heute mal ausgesprochen sein. Manche, die trotz bester Arbeit einen schrecklichen Konkurs haben. Mein Vater war promovierter Volkswirt und darum habe ich immer, also nicht Gastwirt, sondern Volkswirtschaftler, Währungstheoretiker. Und er hat sich immer für diese Sachen interessiert und hat uns immer viel erzählt. Und darum habe ich immer ein Herz für all die Geschäftsleute. Mein Großvater hatte ein Eisenwarengeschäft. Und ich weiß, was das war, bis man da sein Sach durchgekämpft hat und der uns Enkel mitgegeben hat. Unterschreib nie in deinem Leben einen Wechsel. Das ist der Anfang vom Ende. Wenn Geschäftsleute sagen würden, dass gut wäre es, wenn man so durchkommen würde, wir haben viele Sorgen zu lösen und wissen oft nicht, wie wir die teuren Kredite finanzieren. Aber das ist wichtig, dass ich dort die Nähe Jesu erlebe. Ich habe ja mal im Gottesdienst erzählt, wie wir in unserer ersten Schwarzwaldgemeinde einen Kirchengemeinderat hatten, der sich hier aus einem Großunternehmen gelöst hat, weil er als Christ leben wollte und sagte, ich kann das nimmer machen, wie das bei uns läuft. Und hat eine kleine Metallwarenfabrik angefangen. Und das war so ein Kampf mit so 30, 40 Arbeitern. Und wie ich das so erzählt habe im Gottesdienst, war ein hoher Mercedes-Mann da im Gottesdienst, sagte, ich weiß, von wem Sie gesprochen haben. Der hat auch dieses schöne Beispiel gekannt, das ist der Fabrikant Allert. Der hat es so wunderbar erlebt, wie der mal aus seinem Büro rausgeguckt hat, da waren Herren auf seinem Hof, der ging raus und sagt, wen suchen Sie? Und sagten die, ach, wir sind bloß da wegen der Zwangsversteigerung. Sagte, wie bitte, Zwangsversteigerung? Ja, die Kreissparkasse hat uns geschickt, weil da doch bald eine Zwangsversteigerung käme. Da hatten die Sparkassen die Kredite gekündigt von heute auf morgen. Und der Mann, der wirklich das im Glauben wagte und hier mit einer wirklich herzlichen Art mit seinen Mitarbeitern hatte, an die Wand gerückt und hatte deren der Verwandtschaft dann das nötige Kapital und hat sich unabhängig machen können von den Banken. Der hat heute ein blühendes Unternehmen in Oberndorf. Wir haben oft mit Tränenaugen miteinander gebetet, wie wir diese ganzen schweren Jahre hatten. Und das war ein abgekartetes Spiel. Da haben die großen Firmen, wo der seine Rohrschellen gemacht hat, die haben alle die Aufträge zum gleichen Datum abberufen. Der hat jahrelang die gemacht gehabt. Und wir brauchen sie nicht mehr von heute auf morgen. Wir kündigen Vertrag. Sie können mit uns gerne einen Prozess führen, aber von heute auf morgen. Und da hat die Arbeiter gehabt und sagt, ich lasse sie nicht weg. Und was das ist für einen, der das im Glauben wagt. Und da war mir das immer eine Hilfe, dass auch in den wirtschaftlichen Schwierigkeiten das erlebt und erlitten wird. Ich nenne hier einen Namen, weil das wirklich Leute sind, die das auch vor Ihnen noch viel wunderbarer heute bezeugen würden. Und wir hatten das hier in Stuttgart schon mit einem lieben Freund, der größte Steuerberater in Großstuttgart, im Umkreis Stuttgarts war, wo es um einen Millionenkonkurs ging und die Rechtsanwälte immer sagten, das Wunder findet nicht statt und am Ende fand es statt. Er als persönlich haftender Gesellschafter wurde nicht zur Kasse geholt. Und wir hatten damals auf einer Freizeit diese Bibelarbeiten gemacht, mit Gott rechnen wie mit Zahlen. Und dieser Mann, der aus dieser Welt kam, der sagt, der spinnt mit Gott rechnen wie mit Zahlen. Ich weiß, was ich habe als persönlich haftender Gesellschafter. Es war damals so gerade so eine Bautalkrise. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Sie müssen wissen, auch in Ihren Berufsschwierigkeiten macht Sie Christus fähig. Nicht, dass Sie jeden Wunsch sich erfüllen können, aber dass Sie manches an Wundern Gottes erleben. Das ist wahr. Große Dinge. Also noch einmal, Paulus geht es gar nicht um das Geld, sondern ich suche die Frucht. Vers 17. Nicht, dass ich das Geschenk, es geht gar nicht um Geld. Ich kann auch ohne eure Gabe leben, aber ich freue mich, dass ihr an mich denkt und dass das sichtbar wird. Das muss ich materialisieren. Ich suche die Frucht. Die Frucht des Glaubens. Und so nimmt er das auch an. Sehen Sie, wie der Brief hier schließt mit den Philippern, das ist einfach schön, wie menschlich, wie warm, wie lebendig. Es war auch passend heute, da kam ein Brief von einem bayerischen Pfarrer. Wir machen ja immer, versuchen die Dankbriefe so persönlich wie möglich zu machen und dem habe ich irgendwie geschrieben, das ist aber schön, liebe Brüder und Schwestern, so schön, dass Sie eine lebendige Gemeinde sind und so herzlich an die Nöte der Christen in der dritten Welt denken. Möge Gott diese Gabe segnen, was ihr. Und dann schrieb er, Sie wissen doch gar nicht, ob unsere Gemeinde lebendig ist. Und wie kommen Sie dazu, unseren Honig rumzuschmieren? Und er verbitt sich das und er wollte nicht mehr so in so einem Dankbrief, wo die Unterschrift ja doch nur hingesudelt sei, Und er würde aber weiter die Gaben schicken, aber wollte ein wenig aufrichten Dank. Nun kann es sein, dass ich manchmal vielleicht hochtönende Worte gebrauche. Das ist natürlich klar. Der eine sagt, ich sage so, und der andere sagt es anders. Ist mir auch immer merkwürdig. Das war vielleicht noch ein Brief, den ich glaube, vielleicht noch selber getippt habe, sonst machen es ja liebe andere Helfer. Es ist komisch, genau das ist mir wichtig. Und wir nehmen uns die Mühe, und das Menschen zu sagen, doch, das war bei uns so angekommen, als ein Glaubenszeugnis. Damit möchte ich nicht sagen, dass die Gemeinde im jüngsten Tag bestehen wird als lebendige Gemeinde, sondern wir finden, das ist schon ein Lebenszeichen, wenn sie überhaupt das tut, sich der Nöte der anderen annimmt. Als wir einst die Unterstützung von Dr. Kilgus gesucht haben, bin ich durch die reichen Stuttgarter Gemeinden gegangen, haben die Kirchengemeinderäte gesagt, wollt ihr nicht einen Missionsarzt in Pakistan unterstützen? Nein, wir bauen gerade einen Kindergarten. Nein. Das sind so wenig Gemeinden, die wirklich dafür ein Interesse haben, die hinausdenken und sagen, da möchte ich engagiert sein und da möchte ich mit dabei sein. Und er schließt auch im Vers 19, mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen. Gott wird euch auch wieder erstatten können, was euch fehlt. Nicht, dass man damit rechnet und sagt, wenn ich es hergebe, dann kriege ich es ja doppelt wieder zurück. Die Rechnung geht dann doch nicht auf. Nein, sondern wenn wir in Schwierigkeiten sind, Gott wird uns versorgen. Wir können uns auch nicht sichern für alle Notfälle. Gott aber unserem Vater sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er spricht ganz nüchtern über wirtschaftliche Dinge und schließt es doch wieder zusammen in der Anbetung Gottes. Grüßt alle Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen. Das sind die, die die Vergebung Jesu erlebt haben, besonders die aus des Kaisers Hause. Da tippt man ja immer dran und sagt, da kann man rauskriegen, wo der Paulus den Brief geschrieben hat. Aus des Kaisers Hause, dann könnte es also nur Rom sein. Nein, nein, es könnte natürlich auch so sein, dass das die kaiserlichen Soldaten sind. Für die hat man das auch gesagt, des Kaisers Haus, aus des Kaisers Kaserne. Eine Prätorianergarde, ja? Ja, ja. So übersetzt, aber die übersetzen ja immer ein bisschen frei. Die sind also, das ist nicht so verlässlich bei der guten Nachricht, aber das ist also praktisch möglich. Das würde etwa möglich sein in Caesarea, in Israel, da war doch Paulus lange in Haft, wo sie ihn da runtergebracht haben von Jerusalem. Aber würde es dort eigentlich passen, dass er dort das nahe Todesurteil erwartet? Das passt absolut nicht hin. In Caesarea hat er nicht das Todesurteil erwartet. Also bleibt nur noch Ephesus. In Ephesus wissen wir aber überhaupt nichts von einer Gefangenschaft. Dort gab es auch eine Prätorianergarde. Wahrscheinlich hat er ihn doch in Rom geschrieben. Ja. Nali. Ja. Wahrscheinlich, ich habe Ihnen nur die Möglichkeiten einmal vorgetragen, wie man das so macht, aber es hängt auch gar nicht viel dran, sondern erfreulich ist, wie hier das hinausgeht nach Philippi und wie Paulus mit dieser jungen Gemeinde, wo die Lydia war und der Gefängnisdirektor und so weiter, wir kennen ja ein paar dieser Gestalten, wie dort Paulus eine herzliche Liebe entwickelt hat und ich hoffe auch, dass Sie immer wieder solche herzlichen Verbindungen entwickeln. Ich freue mich auch immer wieder, wenn ich sehe, wie das hier entsteht, hinüber und herüber, weit über die Bibelstunde hinaus und wenn diese Liebe erfahren wird und wenn sie das benutzen bei Besuchen und Feiern, die sie miteinander haben und Festen, die man hat und wie man aneinander denkt und das mitträgt, das ist doch schön und das ist eine Freude.